Aber dass man diese Gleichzeitigkeit irgendwie akzeptiert und sagt, es können Sachen komischerweise sowohl sehr fröhlich sein und sich sehr traurig anfühlen. Und gleichzeitig gibt es manchmal Momente, wo gar nichts gut ist und trotzdem passt es irgendwie, weil man gerade ein gutes Lied gehört hat oder so. Und man, also ich, ja. Ich verstehe das dann auch oft nicht, warum das so ist. Ich weiß nur, dass es so ist. Und ich tue die Uhr weg, weil sie ist urlaut. Das ist mir schon bei Aufnahmen fürs Album immer wieder passiert, dass man dann die Uhr, eine Swatch, darauf hat mein Vater immer so geschworen, weil die unter Wasser hält.
Ich habe auch so eine Swatch. Ich nehme schon auf, gell?
Good to know.
Und da ist der Sekundenzeiger abgefallen.
Ja.
Und das fliegt da drin so.
Ah ja, aber dann ist sie wahrscheinlich sehr leise.
Zu leise.
Ja.
Weil das dann immer so blockiert und das dann irgendwie nicht.
Ja, witzig. Es wundert mich auch, dass es so ist, weil ich bin schon mehrfach ins Watch-Geschäft gegangen und habe gesagt, hey, ich liebe diese Uhren, sie sind urrobust, sie können alles, was eine Uhr kann. So, also ich will einfach nur eine Uhr, die alles aushält und das tut sie. Aber sie hält mich vom Schlafen ab. Mich und alle Leute, die mit mir in einem Zimmer schlafen. was kann ich tun? Und dann hat sie gesagt, ja, doch, wir haben auch leisere Uhren. Und dann hat sie mir halt Uhren ohne Sekundenzeiger gegeben. Und da habe ich halt so... Ja gut, das ist mir schon klar, dass eine Uhr ohne Sekundenzeiger leiser ist als eine Uhr mit Sekunden. Aber ich brauche ja eine Sekunde. Ja, jetzt habe ich mich daran gewöhnt. Aber eben mit meinem Vater, der aufgrund seines Alters nicht mehr so gut hört wie ich, war ich einmal in einer sehr leisen Tanzperformance. Es war so, waren zwei ganz alte Leute, die so langsam aufeinander zugegangen sind und dann so ganz poetisch und so. Doris Uhlich war das und mein Vater saß neben mir und es war wirklich, man hätte eine Stecknadel fallen hören können und er sitzt da mit seiner Swatch und man hat es wirklich, also ich weiß nicht, ob ich es mir eingebildet habe, ich hatte das Gefühl, dass alle dieses Uhrticken hören und dann habe ich so sein Handgelenk gehalten die ganze Zeit, weil man es dann weniger hört und ich glaube, er dachte sich einfach nur, ich suche so seine Nähe und wir haben ja, diese Uhr.
Du hast versucht, die Uhr quasi abzuziehen.
Ja, aber wenn man die Hand drauf tut, dann ist es das nicht so.
Ja. Gedämpfter ist.
Darum bin ich jetzt noch nervöser als vor.
Also ich höre es jetzt nicht.
Ich setze mich drauf gleich.
Ich höre es jetzt nicht, aber mir kommt auch vor, dass ich so seit 1, 2, 3 Jahren auch nicht ganz so gut höre.
Ja, es hat auch Vorteile.
Also es kann sich auch schon irgendwie verändert haben. Ich fand es ja lustig, weil Zeit ja auch, wir haben ja, das ist ja der spontanste Podcast jetzt bei einer Reihe. Weil wir haben ja das gestern irgendwie ausgemacht, dass wir das heute aufzeichnen. Und du bist ja quasi jetzt schon fast am Weg Richtung Kärnten.
Richtung Kärnten, das stimmt.
Wie fühlt sich das an? Also du spielst heute noch ein Konzert.
Mhm.
Wie fühlt sich das jetzt an? Du wirkst total ruhig und entspannt. Du hast mir gerade noch Kaffee gekocht.
Ja, wir haben ja noch eine lange Autofahrt vor uns, die ich nicht bestreiten muss, zum Glück. Ich bin eigentlich nach Konzerten meistens nervöser als vor Konzerten, weil man dann nichts mehr machen kann. Und vor Konzerten gar nicht, also eben, das ist ja jetzt noch so lange hin, das hängt auch so ein bisschen davon ab. Also wir haben ja letzte Woche, habe ich mit Clemens Seinitzer, meinem Cellisten, es ist ein Cellist, der gehört nicht mir, es ist ein Cellist, der, mit dem ich spielen darf.
Einer der Buben
in der Staatsoper gespielt, Vorband für den Alfred Dorfer. Und das war halt auch interessant, weil die Staatsoper ist so ein großes Haus und man weiß auch irgendwie wie viel Geschichte dort so ist und wie viel eigentlich schon passiert ist und so. Und alle reagieren auch immer so mit so einem geräuschvollen Einatmen, wenn man sagt, wir spielen in der Staatsoper. Und es war auch cool, aber es waren auch einfach drei Lieder, die man halt spielt und man sieht die Leute eh nicht und so. Und das ist irgendwie, das hat mich dann beschäftigt, so, dass, ja, was berührt einen so oder was macht einen aufgeregt oder was macht einen froh? Und das finde ich, das ist so ein Lernprozess, dass es oft nicht die Sachen sind, von denen man glaubt, dass sie einen so erschüttern, wie zum Beispiel in der Staatsoper spielen. Und dann geht man nach diesen drei Liedern, die man spielen durfte, von der Bühne und sagt, es war eh cool, aber meine Mutter war sicher aufgeregter als ich und sie freut sich wahrscheinlich auch nachher noch mehr drin als ich. Und dann fragt man sich so, was ist los mit mir? Wieso Weißt du, warum bin ich?
Aber du meinst, dieser Raum oder dieses Haus gibt schon so eine Aura vor.
Ja,
Das
oder dass man
muss
sich
so
denkt, das
besonders
muss,
sein.
ja, also, oder wie Weihnachten halt, dass man sagt, an Weihnachten ist so der Anspruch, dass es so toll sein muss und so schön und man muss da so Ding. Und wenn es dann nicht ist, dann ist man irgendwie so irritiert oder enttäuscht und gleichzeitig ist es eigentlich das Interessante daran, an diesem Ding, das wir Leben nennen, dass man halt nicht weiß, was einen freut. Und die Woche davor habe ich mir Jurassic Park Rebirth angeschaut und war extrem aufgeregt und kann mich erinnern, dass ich am Weg zu Rebirth wesentlich aufgeregter war als am Weg in die Staatsoper. Ich weiß auch nicht wieso, aber manchmal ist es so. Und ich finde, das war dann interessant, von wegen Aufregung oder Nicht-Aufregung, dass man es einfach nicht weiß und dass man sich manchmal über Dinge freut, von denen man nicht wusste, dass man sich über sie freut. Und manchmal Dinge irgendwie sich normal anfühlen, die es gar nicht sind.
Aber ich kenne es auch so von Konzerten, zu denen ich gegangen bin. Und es gibt ja doch dann so einige Bands, denen man auch so ein bisschen hinterhergereist ist. Und dann gab es oft so diese tollen Locations, irgendwelche Amphitheater in Italien oder
Ja.
so, wo man sich denkt, okay, das muss eigentlich das Konzert, keine Ahnung, des
Ja.
Jahrzehnts werden. Aber meistens waren dann irgendwelche Konzerte in den Mehrzweckhallen
Ja.
viel besser,
Ja.
weil du nicht diesen Überbau hast von
Ja.
irgendeiner Location oder das muss jetzt einfach der Abend werden.
Ja.
Das kann man halt nicht erzwingen, oder?
Ja, und man kann es auch nicht voraussehen. Also es hängt ja auch, das ist ja auch das Geile an jeder Art von darstellender Kunst. Oder ich meine, Theater ja schon auch, aber Theater findet ja doch immer im selben Raum oder oft im selben Raum statt oder so, wenn man das dort spielt. Aber bei Konzerten, man fährt ja wirklich zu den Leuten, also man fährt ja an Orte mit dem, was man hat und was man ist und die Leute sind eigentlich schon da und dadurch ist man eigentlich selber eher der Fremdkörper. Und das ist eigentlich interessant, weil man eigentlich oft oder immer dieselben Lieder spielt, weil oft auch mit denselben Leuten, daran ändert sich nicht viel und trotzdem ist es jedes Mal was anderes, nur wegen der Umwelt, die sich verändert, so. Und das kann man einfach nicht vorhersehen. Und manchmal sind die Konzerte, von denen man glaubt, sie sind die allergeilsten, so okay. Und manchmal spielt man irgendwie vor 4 Leuten in einem Jugendclub und denkt sich so, das war so gut, war es noch nie. Irgendwie so. Also mal schauen, wie es heute in Kärnten wird. Aber drum kann man ja noch nicht so richtig aufgeregt sein, weil man es ja einfach noch nicht weiß, wie es wird. Auf die Autofahrt freue ich mich.
Aber wenn wir jetzt erst über Zeit gesprochen haben, da ist ja gar nicht dann so viel Zeit zum Ankommen, oder? Weil wenn ihr quasi heute ankommt, bis du auf die Bühne gehst oder bis sie
Ja,
auf die
gute
Bühne geht.
Frage. Das hängt davon ab, ob wir im Stau stehen. Ja, man hat immer so ein bisschen Zeit. Also sich zu akklimatisieren ist nicht wahnsinnig viel, aber das.
Aber wenn du gemeint hast, dass du auch dich dann, das dort, man weiß halt nicht, was man bekommt. Du bist dann der Fremdkörper, die Leute sind schon dort, die sehen dort natürlich auch, das ist das Acoustic Lakeside
Ja.
Festival, wo ihr auftrittst. Und das spielen ja auch andere Bands. Das heißt, man ist ja auch mit einem Publikum konfrontiert, die vielleicht
Ja.
erst mit wegen andere Künstlerinnen und Künstler hinkommen,
Ja.
oder? Musst du dich oder müsst ihr euch dann auch irgendwie so oft mal so neu kalibrieren oder sagen, okay, heute versuchen wir was anderes, weil irgendwie ist die Stimmung anders oder so? Gibt es sowas?
Ja, ich glaube nicht abgesprochenerweise, aber ich glaube, das passiert dann von selber, weil ich ja auch, also auch die Setlist schreiben wir eigentlich immer so kurz davor, je nachdem, worauf man gerade so Lust hat oder so. Und auch was und ob man dazwischen sagt, das erfährt man ja erst so am Weg. Also Clemens und ich haben einmal gespielt bei was? Beim Weinfest. Bei so einem, ja, heurigen Fest. Und das war schon, wir waren es sicher schon, also das Weinfest war, glaube ich, schon ein paar Tage und auch ein paar Stunden an diesen Tagen zugange. Das heißt, die Leute waren nicht mehr am Höhepunkt ihrer Aufmerksamkeit. Und es ging auch eher um den Wein, also um die Musik, muss man auch ehrlich sagen. Und da war es schon sehr laut. Aber das ist dann auch irgendwie, also das ärgert mich dann auch nicht, weil man sich denkt, okay, dann ist das jetzt halt das Setting so. Und es hört halt nicht jeder auf jedes Wort. Und man muss jetzt auch nicht lauter singen, um gehört zu werden, weil die Leute, die es interessiert, die bleiben eh stehen. Und für die anderen ist es nett, dass irgendwas im Hintergrund läuft. Aber ich glaube, das finde ich eigentlich eher spannend zu sagen, was wird das wohl heute? Und dass es viele Leute sind, die einen nicht kennen, finde ich eigentlich. Ja, weiß ich nicht. Ah, jetzt wollte ich sagen, finde ich eigentlich interessanter. Weiß ich aber nicht, ob das stimmt. Manchmal ja, manchmal nein. Also ich glaube, man hat schon weniger Angst, wenn man weiß, alle, die hier sind, sind freiwillig hier und kaum jemand kauft sich ein Ticket für ein Konzert von jemandem, den man nicht mag. Das heißt, man hat irgendwie so einen Vertrauensvorschuss. Andererseits finde ich es auch urcool, dass man auf die Bühne geht und ein Lied spielt, das man vor 5 Jahren geschrieben hat und sich denkt, oh Gott, mir fällt da gar nichts Neues mehr ein. Und dann kommt irgendwer und sagt, hey, das habe ich noch nie gehört. So, und also die meisten Leute haben es ja noch nie gehört. Und das, finde ich, ist dann auch wieder ein cooler Reality-Check, dass man sich auch nicht immer neu erfinden muss, sondern vielleicht mit dem, was man schon erfunden hat, einfach woanders hingehen oder so.
Mhm. Und die Erwartungshaltungen sind ja auch anders, oder? Weil wenn du jetzt ein Einzelkonzert spielst, wo alle nur wegen dir jetzt quasi kommen, dann ist da vielleicht auch mehr Druck, oder?
Ja.
Oder gar nicht?
Ja, vielleicht. Vielleicht, ja. Das kann schon sein. Vielleicht, ja. Das weiß ich nicht. Mehr Druck, weil sie, ja, gleichzeitig kennen die das ja auch schon und haben sich dafür entschieden. Den Druck macht man sich eh selber. Also darum habe ich das Gefühl, manchmal. Aber auch das, also manchmal bin ich gestresst vor Konzerten, wo ich mir denke, es kann eigentlich nichts passieren, es sind alle wegen mir da und ich kann die Lieder und so. Und das ist ja oft auch zur Tagesverfassung. Mhm. Und eben die Leute, die mich noch nicht kennen, da hat man auch nichts zu verlieren, aber man hätte halt was zu gewinnen, wenn sie, also drum ist das ja dann eigentlich auch interessant. Und es ist schon auch cool, wenn man sich denkt, ah, da hat sie jemand noch gar nie gehört und das ist alles neu. Ich finde, das zeigt einem schon noch immer wieder, wie klein man auch ist und wie viele Leute und Ohren es gibt, die man noch nicht erreicht hat. Und cool finde ich es auch, wenn Leute, die es gar nicht kennen, auch Lieder hören oder mögen, die ich jetzt gar nicht so als die allerbesten oder so. Oder dass wenn Leute dann kommen und sagen, das Lied, das du gespielt hast, weil man wiederholt ja dann doch die Lieder, von denen man glaubt, okay, das sind jetzt irgendwie die gut funktionieren. Und wenn dann jemand, der mit ganz frischen Ohren dahin kommt und gar keine Erwartungshaltung hat oder so, ist das irgendwie auch gut, das nochmal mit einzubeziehen, dass man sagt, ja, es gibt so viele Sichtweisen, wie es Leute gibt. Und in jedem Lied sind all diese Sichtweisen enthalten, je nachdem, wer es halt hört. So.
Ja. Was ist für dich so ein gelungenes Konzert oder so? Kannst du das irgendwie sagen? Wann bist du nicht nervös, wenn du von der Bühne gehst?
Danach.
Wann bist du gelöst?
Oh, das ist eine schwere Frage.
Gibt es da so diesen Funken, dieses klingt jetzt so kitschig, der dann so überspringt und dann ist das irgendwie so ein Resonanzraum und alles?
Ja.
So die Grenzen vielleicht zwischen Publikum und Bühne verschwinden auch irgendwie?
Ja.
Einfach nur für einen Moment?
Das gibt's schon, aber ich kann nicht, ich könnte irgendwie nicht, das ist wahrscheinlich dann so ein bisschen so. Ich könnte jetzt nicht sagen, woran es liegt, weil manchmal ist es so, dass man das Gefühl hat, dass es so von selber geht, dass man das Gefühl hat, also auch weil ich ja dazwischen relativ viel rede oder auch mit den Buben kommuniziere oder so und manchmal, also dass die Lieder mehr oder weniger stehen, das hoffe ich ja mal, das ist eher die Ausnahme, dass ich da einen Text vergesse oder so. Und wenn das passiert, ist es auch manchmal lustig, weil man sich so denkt, interessant, das habe ich jetzt seit 4 Jahren spiele ich das Lied und jetzt plötzlich weiß ich nicht mehr, wie das anfängt, die 2 Strophen oder so. Das finde ich dann auch eher so, I'm alive. Also das mag ich dann eigentlich auch ganz gern.
Das ist ja sympathisch, wenn sowas passiert, weil dann merkt man auch, okay, das ist jetzt kommt nicht vom Bach.
Ja,
das ist,
das oder auch eben, ja, oder wenn eine Seite reißt, was mir erstaunlich oft passiert, ich weiß auch nicht genau, wieso, das passiert wirklich sehr häufig, wenn eine Seite reißt oder wenn ein Kabel ausfällt oder wenn, ich weiß nicht so, solche Sachen passieren mir irgendwie oft und, oder letztens habe ich fast einen Teil von meiner, ich habe so eine Kazoo, da habe ich so einen Teil verschluckt mal, also nicht ganz, aber es war so ein Metallteil plötzlich, also so, wo man sich denkt, aber das macht alles nichts, also das ist dann irgendwie kein schlechtes Konzert, nur weil da was nicht so gelaufen ist, wie man gedacht hat, dass es laufen wird oder so. Also das hat eher sowas mit einer Stimmung zu tun. Und manchmal habe ich das Gefühl, dass wenn einem dann plötzlich so Sachen einfallen, die einem noch nicht so eingefallen sind und dass man mit den Leuten auch so kommuniziert und das Gefühl hat, es ist eher so ein Dialog mit dem Publikum, ohne dass sie dafür viel sagen müssen. Aber dass man das Gefühl hat, man hat so eine Resonanzerfahrung mit den Leuten und auch mit den Buben auf der Bühne. Und manchmal passiert es uns so, dass man das Gefühl hat, es wirkt so, als wäre es so geskriptet, weil wir irgendwie gerade alle auf so einem ähnlichen Energielevel sind oder so. Das ist dann so, flutscht einfach. Und das finde ich dann eigentlich immer so lustig, weil ich mich dann wie auch so ich kann dann schon noch sehr lachen über mich oder über uns und sag so, ah, da ist mir jetzt was Gutes eingefallen oder so. Und ich glaube, das merkt man dann, wenn ich das Gefühl habe, das macht den Leuten Spaß und das macht mir Spaß. Und dann ist es so, ja, ist es so leicht.
Das ist vielleicht auch die authentische Künstlerin oder die dann sich nicht verstellt, nicht irgendwas überspielen will, sondern einfach... Sie versuchen mit den aktuellen Gegebenheiten noch irgendwie umzugehen.
Und dass man eben... Und dass man
stolpert ja im Alltag immer von,
ja. Und das
von
ist,
einer gerissenen Seite
zu. Ja, genau, genau. Und das ist auch dann weniger um so ein perfektes Abliefern von Songs geht oder so, sondern dass man das Gefühl hat, ah, irgendwie sind gerade alle, die es hören und die es machen, gleichzeitig hier und man spürt das auch irgendwie. Und das ist dann cool, weil ich dann das Gefühl habe, diese Lieder, die man eigentlich selber schon so gut kennt, man hört die dann anders oder man freut sich anders über die, weil es nicht mehr darum geht, dass es mein Lied ist, sondern dass ich das Lied höre mit den Ohren von den Leuten, die da sind. Und das macht mir dann eher so eine Freude, weil ich mir denke, ah, lustig, ich habe dieses Lied geschrieben, dass da gerade irgendwie ein Urfrau, also weißt du, das klingt jetzt dann irgendwie schnell so irgendwie zu stolz oder so, aber ich finde, ich kann das ja gar nicht beurteilen, was ein gutes Lied ist oder ein guter Text oder ein gutes Konzert. Also dafür fehlt mir komplett irgendwie die Sicht drauf. Und wenn ich aber das Gefühl habe, dass es ankommt und dass es auch bei mir ankommt, dass es ankommt, das ist ja irgendwie das Nächste, das ist ja so ein Hin und Her, dann freut man sich irgendwie nochmal mehr, dass man die Person ist, die das gemacht hat und kann es auch fast nicht, also das ist ganz schwer zu begreifen manchmal oder so zu, ja, das ist, finde ich, ist ganz weird, dass man selber die Person ist, die dieses Lied geschrieben hat, dass man jetzt, also weißt du, was ich meine? Das klingt ein bisschen twisted, aber es ist ja dann eben auch schon wieder 7 Jahre her teilweise oder 5 Jahre, dass man ein Lied geschrieben hat und man ist nicht mehr die Person, die man war, als man dieses Lied geschrieben hat und dann fühlt es sich manchmal so an, als würde man so ein Lied covern von dem eigenen Ich, das irgendwo noch was zu tun hat mit einem selber, aber irgendwie auch nicht. Und das ist dann so eine weirde Art von Zeitreise, dass man mit dem, was man war, in der Gegenwart, mit einer Person, die man nicht kennt, die von wo kommt, wo man nicht weiß, woher, plötzlich in diesem Moment so eine Verbindung schafft, die so Raum und Zeit überschreitet, irgendwie auf eine Art. Und das ist dann irgendwie cool, weil ich denke, lustig. Und das war mein 19-jähriges Ich. Not bad. Irgendwie so.
Das ist ja auch interessant, weil dann quasi, wenn du das Gefühl hast, du coverst dich schon selbst, weil der Text oder das Lied aus ganz einer anderen Zeit stammt und bei dir steht ja jetzt ja schon das 4. Album an, was ja auch irgendwie unglaublich, oder? Sehr in relativ wenigen Jahren oder sehr konstant neue Alben erschienen.
Ja.
Oder das Peter wird jetzt dann erscheinen im Herbst. Mhm. Und natürlich jede Zuhörerin, jeder Zuhörer zieht dann wieder was anderes aus einem Lied, oder? Nur weil du das so interpretiert hast, jeder nimmt dann ja wieder irgendwas anderes raus. Und trotzdem schafft es Musik dann, so eine Verbindung herzustellen.
Ja.
Finde ich schon schön.
Ja, voll. Ja, voll. Drum ist es ja auch das, was, also eben dieses Live-Spielen, das ist schon das, wo man am meisten merkt, warum man das eigentlich macht, oder? Ja.
Wie war das bei dir überhaupt, dass du bist ja auch Theaterregisseurin, was ja so gefühlt immer so der Beruf war, vielleicht so eher das, was du gelernt hast, auch studiert hast. Und die Musik, die dann aber auch so viel Raum eingenommen hat.
Ja.
Was war da so, wenn du jetzt zurückdenkst, vielleicht auch so die Initialzündung zu sagen, ich will Musik nicht nur vielleicht für mich machen, sondern ich will auch rausgehen, ich will wie du sagst, auf der Bühne stehen und dort. Mit Menschen in Kontakt treten.
Ja, ich meine, ich habe Musik immer schon irgendwie gemacht und gehört und geliebt und so. Ich glaube, ich dachte schon, ich bin zu schlecht einfach. Ich glaube, es war schon eher das, dass man so sagt, so, ich schreibe schon gern Lieder und ich schreibe auch gern Gedichte und so, aber Musiker, Musikerinnen, das sind irgendwie, die können nochmal was anderes oder so. Oder zu schlecht, das klingt dann natürlich auch schon so wertend wieder. Ja, und auch weil es so, das hat halt so Spaß gemacht. Das war so, also ich habe angefangen, Musik zu machen, eher so Lagerfeuer, so, dass man sagt, irgendwie war am Lagerfeuer, hat man oft gemerkt, also eben, ich war ja bei den Pfadfindern, ja, Disclosure. Und da gab es dann immer so Leute, die richtig gut Gitarre spielen und richtig gut singen. Aber das war nicht das, was man am Lagerfeuer braucht. Und das war irgendwie so interessant zu merken, ah, es geht nicht darum zu sagen, wer kann am schönsten singen und am besten Gitarre zu spielen, sondern da geht es wirklich um eine gemeinsame Art, Zeit zu verbringen. Und man sitzt gemeinsam am Lagerfeuer und man singt gemeinsam Lieder, alle sollen mitsingen. Es ist eigentlich eher so eine Zeitgestaltung miteinander. Und es geht da nicht um Perfektion und es geht da nicht um die beste Picking-Technik, weil das hörst du ja eh nicht. Also um 5 Uhr früh am Lagerfeuer bei Verdammt, ich lieb dich, ist sehr wurscht, wer das schönste Solo spielen kann. Sondern es geht einfach darum zu begreifen, okay, das ist eine Art, miteinander Zeit zu verbringen und zu kommunizieren und so. Und das hat mich dann daran interessiert. Und darum war ich sicher nicht die musikalischste am Lagerfeuer, aber damals noch viel gemeinsam mit meinem Bruder, Jakob sicher. Also ich glaube, das war irgendwie eine gute Lektion zu sagen, es geht dann nicht. Also die Frage, ob man das gut kann, das war irgendwie nicht die richtige Frage, sondern was ist die Absicht oder warum machen wir gerade Musik? Und ich glaube, da zu merken, es geht um Kommunikation und es geht um gemeinsame Zeit und es geht um die Freude und es geht um irgendwie diese Einladung, dass alle da mitmachen können und gemeinsam diese Zeit singend verbringen. Irgendwie, das war irgendwie so das, was mir damals so gefallen hat. Und auch sozusagen, also allein gemeinsam singen finde ich einfach, das fand ich auch super, dass man nicht immer so quatschen muss.
Das ist auch anstrengend, die ganze Zeit zu
Ja,
reden,
und
ist auch
irgendwann
anstrengend.
um 5 in der Früh fällt ja auch, also als ob irgendjemand mal nach 10 Bier am Lagerfeuer um 5 in der Früh ein gutes Gespräch geführt hat. Aber man kann schon noch gut singen um die Uhrzeit. So, und das, so habe ich dann irgendwie angefangen und habe dann auch teilweise dann so meine eigenen Lieder geschrieben und so.
Wann war das so, wo du, also weißt du das noch, wann du das so die ersten Lieder
Ja,
geschrieben hast?
wahrscheinlich so mit 14,
Okay.
aber teilweise auch so, weißt du.
So tagebuchmäßig,
Ja,
oder?
und also oft auch so, es gab da natürlich schon so englische Ambitionen auch, aber darüber sprechen will ich mal nicht. Der internationale Fame, der einen dann so in den Sternen stand. Und dann war es eher so oft so Kommunikations-, also eben so, dass wenn ich so meinem Vater irgendwie sage, ah, morgen gehe ich zum Zahnarzt und übermorgen treffen wir uns zum Mittagessen, dass man das so als kleines Lied aufschreibt und ihm dann irgendwie so schickt oder so. Aber das war dann auch schon später, als man diese Sprachnachrichten machen konnte. Oder manchmal auch auf die Mailbox, das habe ich schon auch oft gemacht. Aber eher so als wie so Kurzbotschaften, auch in dem, als man so gemerkt hat, dass die Leute, also die Gedichte habe ich irgendwie immer gern gemacht, aber die Leute hören einem Gedicht schon lieber zu, wenn es eine Melodie auch hat. Und das verstehe ich auch. Und dann habe ich halt Theaterregie studiert, also was heißt halt, aber das war irgendwie, ist jetzt auch nicht ein naheliegender Beruf als Musikerin oder so, aber da konnte man halt einfach irgendwie studieren und das habe ich dann gemacht. Und da gab es eine Aufnahmeprüfung, die, ja, genau, der ich mich irgendwie gestellt habe. Und ich glaube, ich ging da so erwartungslos rein, weil das irgendwie relativ unwahrscheinlich ist. Also ich, ja, unwahrscheinlich ist, da aufgenommen zu werden. Nicht schwer, aber unwahrscheinlich. Ich glaube, es ist ein bisschen eine Lotterie. Das hat sich dann so ergeben und ich habe das Theater auch immer geliebt. Also gerade weil ich in so einer, ich ufe ein bisschen aus in meiner Antwort, aber es passt.
Nice.
So freies Assoziieren über meine Kindheit.
Ja, absolut mit
Der
deinen
rote Faden.
sehr deinen Wunderbarsten.
Nein. Also
Alles gut.
ja, weil ich war in so einer relativ konservativen Schule und fand das alles so ein bisschen doof. Aber da war das Theater so. Das war so eine Insel, auf der man so ein bisschen machen konnte, was man wollte. Also es gab da auch nicht wirklich ein, es gab
Freitheater,
ja
das
genau
ist schon.
Schultheater, so
Ja.
mit 15, 16. Und das war irgendwie total cool, sozusagen, man hat so ein System, mit dem man unzufrieden ist. Und es war diese konservative Schule. Und dann zu sagen, es gibt aber diesen harten Kern des Widerstands, der sich so in diesem Schultheater findet. Also weißt du, wir waren 15, wir haben jetzt nichts angezündet. Aber es war irgendwie cool zu sagen, das ist so das, wo wir alles entscheiden dürfen, weil auch der zuständige Lehrer uns eigentlich, also der hat uns vor allem den Saal aufgesperrt und dann relativ viel frei. Also, was heißt, ja, genau. Ich will seine Arbeit, ich glaube, ich will die Arbeit nicht kleinreden, weil ich das Gefühl habe, die Tatsache, dass er sich nicht eingemischt hat, war eigentlich das Beste, was er hätte machen können. Aber drum hat mir das Gefühl, da
Oder
regieren.
Vertrauen schenken, dass ihr jetzt
Genau.
nicht,
Ja.
dass ihr schon was macht und dass das gut wird,
Ja.
wahrscheinlich.
Und dadurch war das ziemlich so cool, dass das Theater eher so eine, wie so ein Zufluchtsort von einer Welt war, in der man nicht so und sich nicht so, also sich nicht so zugehörig fühlt oder so. So kitschig das jetzt klingt. Und als ich das dann angefangen habe zu studieren, war ich erst einmal, glaube ich, enttäuscht, weil das wie so die so eine Insel war und plötzlich war die Insel aber dann die ganze Welt. Plötzlich war das das, was man macht. Das war nicht mehr die Opposition, sondern das war dann ernst gemeint. Und das war irgendwie cool, weil man so viel Zeit dafür hatte und weil man das auch gelernt hat, dieses Handwerk und auch mit Leuten die ganze Zeit ist, die das auch machen und mit denen man sich austauschen kann und so. Aber es hat mich irgendwie dann auch, also wie es halt so ist, wenn Sachen dann ernst werden, verlieren sie auch irgendwie teilweise an Leichtigkeit oder so. Und
Magie geht vielleicht da verloren, oder? Dieses.
ja, und man kriegt plötzlich einen Magister für sowas. Und das ist irgendwie, das hat mich dann am Anfang irgendwie vielleicht auch so, oder plötzlich ist es dann aber, also eben, es ist eh klar, aber dann im Schultheater war es halt, wir waren immer so am Wochenende in den Turnsaal irgendwie eingebrochen oder so, um dort dann zu proben, so, weil das böse Schule gibt uns zu wenig Probenzeit, wir müssen mehr proben und weißt du, und dann ist das so, dann geht man so heimlich proben. Und in der Theateruni ist es natürlich mehr so, wir haben so viel zu tun, wir müssen so viel proben, es ist die ganze Zeit so viel proben. Und ich verstehe das eh, weil dann ist es halt Arbeit und plötzlich nervt's. Aber mich hat's ja auch genervt. Ich sage ja gar nicht, dass mich, aber das ist so arg zu merken, dass einen die Dinge nerven, die einen eigentlich so gefreut haben und dass dieses super Privileg, was zu machen, was man liebt, beruflich, irgendwann dazu führt, dass man es gar nicht mehr in der Freizeit macht oder auch weniger ins Theater geht oder so. Ja, und das hat mich während dem Studium dann beschäftigt. Und dann war halt wie so die Musik das, was früher das Theater war, dass man so dahin fliehen kann, weil man das eh nicht ernst meint und weil man das irgendwie, weil das so ein Ausgleich ist. Und auch weil ich ja Musik angefangen habe, ganz allein zu machen, also nur Gitarre und Stimme halt so. Es waren eher so gesungene Gedichte. Und im Theater ist, also ich habe ja Theaterregie studiert und nicht Schauspiel. Und da ist es schon immer ganz viel Teamsport und ganz, also so wie ich zumindest begreife, habe ich das Gefühl, es ist so ein ganz menschenzentrierter Beruf und man muss urviel kommunizieren und zuhören. Und das heißt, man muss, man darf, aber das ist auch das, was es spannend macht, dass so viele Leute mit so vielen Ideen
Ach,
und
dann funktioniert das ja wahrscheinlich gar nicht, oder? Oder also.
ja, ich glaube, wenn man ein Despot ist schon, und ich glaube, davon gibt es genug. Also ja, ich glaube, ja, für mich funktioniert
Weniger,
es
weniger, oder?
ja. Das stimmt auch, wäre noch weniger. Ja. Und aber trotzdem, es ist schon auch ein sozialer Beruf einfach irgendwie. Kann man das so sagen? Oder also, sozialer Beruf, oh Gott, ist das nicht, da hat man nicht jetzt die Regie als, aber ihr wisst, was ich meine.
Man muss wahrscheinlich schon eine ziemlich gute Menschenkenntnis auch entwickeln, oder? Wenn man sie noch nicht mitbringt, vielleicht von Haus aus, muss man sie zumindest irgendwie entwickeln, weil
Ja, und es sind ja
wenn
auch,
es ein Teamsport ist, muss man die Leute ja richtig einsetzen,
ja,
wahrscheinlich, oder?
und es sind ja auch, es ist ja spannend, weil es ist ein Teamsport, aber es ist schon ein Teamsport aus sehr vielen, auch Einzelkämpfern. Also, das ist ja, es sind lauter extrem gute Stürmer, die gute Tore schießen können und die müssen jetzt aber gemeinsam, also so, es gibt ja auch keinen Gegner im Theater, das ist ja auch nicht alles, was hinkt, ist ein Vergleich, aber trotzdem, so vom Gefühl her, es ist so, ja, dass man so das eigene Ego hinten anstellen, weil alle besser ausschauen, wenn alle sich umeinander kümmern. Das muss man schon irgendwie immer am Schirm haben oder auch so manchmal.
Wie im Profisport, oder? Da sind ja auch drin, so
Ja.
wie Teamsport, stelle ich mir wahrscheinlich ja auch so vor,
Ja.
keine Ahnung. Aber da kommen ja auch alle so Einzelkämpfer zusammen, die dann aber gemeinsam was leisten müssen.
Ja.
Ist jetzt nicht Einzeltennis oder so.
Ja, und weil es auch einfach dann schöner und lustiger und besser wird gemeinsam, aber das ist sicher auch ein Prozess. Und dementsprechend unkompliziert war dann noch irgendwie dieser Einstieg in die Musik, weil da war ich so ganz allein und das war auch so, okay, da muss ich mich mit niemandem absprechen, ich schreibe meine Lieder, that's it, ich gehe allein auf die Bühne so.
Aber das war dann wieder diese Insel quasi,
Ja,
die du geschaffen
wahrscheinlich.
hast.
Wahrscheinlich, das, ja, das kann schon so sein. Und oder Insel, aber vielleicht auch so ein Ausgleich und auch, also ich
So diese
glaube,
Freiheitsinsel
ja, wahrscheinlich, ja. Und ich glaube, das entscheidet man ja auch nicht so aktiv, aber das kann schon sein, dass das dann irgendwie so, dass das irgendwie dann auch ein Antrieb ist oder ein Grund, warum man sich dort dann so wohl fühlt. Und dann habe ich ja eben lustigerweise auf einem Theaterfestival den Ernst Molden kennengelernt,
Ja.
der dort einen Workshop gegeben hat und ich war die einzige Teilnehmerin für Songwriting. Ich glaube, weil in den Anforderungen stand, dass man ein Instrument beherrschen kann. Und ich glaube, das hat dann alles so abgeschreckt. Und mich hätte es auch abgeschreckt, weil ich dachte, würde ich sagen, dass ich Gitarre spielen beherrsche? Naja. Aber ich habe gedacht, ich probiere es trotzdem.
Am
Und dann,
Lagerfeuer geht's ganz gut.
ja, genau. Sie sagen, ich beherrsche die Lagerfeuergitarre. Ja, und da haben wir uns kennengelernt und dann war er eigentlich sehr, dann hat er sich das angehört, was ich so hatte. Es gab damals nur so 3 Lieder oder so. Genau. Und dann hat er gesagt, doch, das ist cool und so, das ist gut. Aber er hat gesagt, wenn ich, also für ein Album braucht man mehr. Und dann habe ich mich 2 Monate später gemeldet und habe gesagt, so, jetzt habe ich 11. Können wir es jetzt machen? Und dann hat er sich angehört und dann eigentlich gleich ja gesagt. Und die Geschichte habe ich schon oft erzählt, aber jetzt,
Also dann.
aber auch lang nicht mehr. Drum ist es, ich habe letztens jetzt wieder dran gedacht, weil wir jetzt gemeinsam in Güssing gespielt haben, der
Ja.
Ernst und ich. Und ich das
Ach,
schon.
diese Lieder sind dann so aus dir raus?
Ich meine, man hatte dann schon immer so was im Kopf
Naja.
und so ein paar Sachen, aber dann denkt man sich das nicht fertig und so. Und ich meine, dann gab es halt einen Anlass. Also bis dahin war es halt so ein so hineinschreiben und so Sachen sammeln und so, aber die meisten Lieder waren 15 Minuten lang oder 5 Sekunden. Also ich habe ja nie geschrieben für ein Publikum oder so oder für so ein, dass man so, dass es ein Lied sein muss, das andere Leute interessiert, außer meiner Oma oder so. Und darum war das dann so ein neuer Antrieb, einfach zu sagen, okay, überleg, also wie würdest du es jetzt machen, wenn es nicht, also wenn das auch wen anderen interessieren soll oder so, oder ja, oder wenn man es irgendwie kompakter macht oder als einfach ernst nimmt. Ich glaube, das war's, dass man sagt, bis jetzt war es irgendwie ausschließlich Spaß und ich hoffe, dass es das für immer bleibt, aber auch mit so ein bisschen, dass man selber und ernst nimmt, meine ich nicht, dass man es, dass eben, dass man da sich so verbeißt in was, aber sich nicht dauernd zu klein macht. Und ich glaube, gerade aus diesem, also ich habe 10 Jahre wahnsinnig erfolglos Cello gelernt, bei einer ganz tollen Lehrerin, Michaela.
Zehn
Ganz,
Jahre.
ja, schrecklich. Also das ist schrecklich, super Instrument und ich habe es auch urgern
Aber
gemacht.
das kann dann nicht so erfolglos gewesen
Doch,
sein,
man
oder?
kann, wenn man nicht übt, sehr erfolglos, sehr lang Cello üben. Und ich habe, aber ich finde es eher auch bewundernswert, weil ich mir denke, also meine Eltern waren auch ganz, die waren immer so, ja, aber ich weiß nicht, wenn sie nicht interessiert, dann hör halt auf, also es singt ja keiner.
Was anderes.
Ja, aber irgendwie dachte ich, es ist besser, einmal die Woche Cello zu spielen, als gar nicht Cello zu spielen. Auch wenn ich nicht so schnell weiterkomme, wie ich gern würde. Aber ich will auch nicht mehr. Ich habe halt so viel anderes auch gemacht und war dann, und ich konnte mich halt so nicht entscheiden. Und ich glaube, das kann ich bis heute nicht so gut. Und wollte immer so einfach mehr erfahren oder mehr sehen und dachte immer so, wenn ich jetzt 4-mal die Woche Cello übe, bin ich so im Cello besser, aber dafür habe ich weniger gelesen oder so. Und ich glaube, dass das so eine gewisse Entscheidungsschwäche ist, die aber auch dann zu so einer, weiß nicht, zu so einem vielfältigeren Interesse führt. Also da ist man in nichts richtig gut, aber an allem so interessiert. Ja. Und also drum war jetzt meine musikalische Ausbildung nicht so, dass ich gesagt habe, ah, Musikerin wäre so ein Job gewesen, den ich mir hätte vorstellen können. Aber das ist auch irgendwie das Gute in Österreich, dass unsere Musiker ja alle jetzt nicht, wie soll ich sagen, das sind jetzt nicht so Mariah Careys dabei. Also, so sehr ich sie alle liebe, ich habe das Gefühl, es geht da. Oder zumindest bei der Musik, die ich dann höre, beim Nino und beim Voodoo und so. Und auch, ja, es geht um was anderes. Es geht irgendwie da um die Geschichten und um die Menschen und um ein Beobachten und ein in Austausch getreten und nicht notwendigerweise um die wilden Koloraturen und die krassen Gitarrensoli so. Ja, und das war irgendwie auch cool zu erfahren. Ja.
War da trotzdem vielleicht jetzt ein bisschen zurückspringend die Sorge, dass du das quasi dieses Musikmachen für dich auch da ein bisschen verloren geht in einer gewissen Ernsthaftigkeit?
Ja, auf jeden Fall, aber erst später, weil ich am Anfang, also eben dieses Vertrauen, das mir der Ernst entgegengebracht hat, das hat mich auch überrascht, aber auch sehr gefreut. Und das finde ich nach wie vor irgendwie lässig, weil das ist ja auch für ihn. Ja, also ja.
Es war schon auch diese Chance nutzen, quasi für
Ja,
dich.
und ich habe dann auch, also ich glaube schon bevor wir uns getroffen haben, weiß ich nicht genau, irgendwann mal zufällig teilgenommen an so einem Sound, also Song Slam, wo man so auftreten kann mit den eigenen Liedern. Und da ist jemand abgesprungen und dann hat mich der Bernhard Eder damals angerufen und gesagt, ja, du hast uns wer abgesprungen, hast du Zeit? Und ich habe gesagt, wie viele Lieder brauche ich? Und er hat gesagt, zwei. Und ich habe gesagt, okay, zwei habe ich. Und dann bin ich mit diesen zwei Liedern da hingefahren, habe meine Gitarre ausgepackt und so. Und habe das dann tatsächlich gewonnen. Und das war mein erster Auftritt jemals im B72, wo ich dann zwei Lieder von mir gespielt habe. Und das war halt auch lustig. Und man sagt, aha, okay, genau. Und bei solchen Sachen war ich dann schon immer wieder, um so dieses Live-Spielen so zu machen. Erstaunlich, also schon, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Und da war es aber auch nie kompetitiv, sondern immer so spielerisch. Und ich glaube, dass den Spaß verliert, also auch das Theater, das war ja dann auch geil, weil als ich da Musik angefangen habe zu machen, hat mir das Theater auch wieder viel mehr Spaß gemacht, weil ich dann so das Gefühl hatte, okay, es ist nie, also es gibt einfach so viele Sachen auf der Welt und so viele Leute und durch das Musikmachen, dann vor allem auch mit dem Clemens und später dem Alex und auch vor dem Ernst und den Verzerrten und so, also durch dieses in Bands spielen und mit anderen Musikern und Musikerinnen in Austausch treten, war das so die wichtige Erfahrung zu sehen, okay, in einer Band gibt es verschiedene Aufgabenbereiche, aber es gibt nicht so krasse Hierarchien und im Theater wird einem das so ein bisschen suggeriert, dass es das so geben muss und dass die Regie so eine Chefposition ist und alle anderen müssen so ausführen oder so, oder zumindest da, wie wir es gelernt haben, so ein bisschen. Und das hat mich so gestresst auch oder so. Und dann dieses Bandprinzip aufs Theater anzuwenden und zu sagen, hey, wir zocken das gemeinsam und wir arbeiten da alle gemeinsam auf Augenhöhe, aber an anderen Instrumenten quasi. Und die eine macht da die Bühne und die andere macht Regie und die andere spielt halt. Das hat mir total viel geholfen, um wieder gern Theater zu machen und auch diese Dankbarkeit, die man bei Konzerten oft empfindet, wenn man zuhört, weil Musik einfach so direkt irgendwie ins Herz geht oder so, diese komische bewegte Luft, die dann irgendwie was macht mit den Leuten und dass man sich nach Konzerten voll oft bedankt bei den Musikerinnen oder so und dass man aber nach Theaterstücken ganz selten sich bedankt bei den Leuten, die es gemacht hat, sondern hingeht und sagt, gut gemacht oder so. Und dass das so viel mehr...
Das Publikum jetzt als Regisseur?
Nein, eher das Publikum, habe ich so das Gefühl, dass es nicht, dass es irgendwie noch mehr in so einer, ja, um so eine Bewertung geht oder so. Und das hat bei mir irgendwie viel gemacht, da diese Zusammenarbeiten gegenüberzustellen und zu sehen, was die voneinander lernen können und so. Genau, und darum glaube ich eher, dass Musik machen nicht dazu geführt hat, dass mir dann sowohl Musik als auch Theater weniger Spaß machte, sondern dass eher beides wieder mehr Spaß gemacht hat. Ja, dann wäre jetzt kochen gegangen. Nein, das glaube ich nicht mehr in diesem Leben.
Oder irgendwie doch wieder Gedichte veröffentlichen.
Ja.
Hahn, schreibst du so oder schreibst du hauptsächlich für deine Lieder?
Hauptsächlich ja. Jetzt machen wir gerade am Rabenhof, also am 6. Oktober haben wir Premiere mit Ferdinand Raimund, der ganze, das Musical, eine Liebesgeschichte. Und da schreibe ich gemeinsam mit dem Vincent Sauer an einer Textfassung, die alle Ferdinand Raimund-Stücke zu einem Theaterabend vereinen soll. Das mache ich. Aber ja, lustig. Ich habe auch einfach oft sehr viel Angst, ist ein großes Wort, aber viel Respekt vor so Sachen. Und ich habe gemerkt, dass mir so, dass mir die Leute, die das mit mir machen, ganz viel von dieser Angst oder, nein, sie nehmen mir die Angst. Da nehmen sie mir die Angst, nicht den Respekt. Den Respekt bewahre ich mir. Aber dass man so, also dass dieses Schreiben für Theater, das habe ich schon mal probiert und habe einfach gemerkt, wie, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt andere Leute, die scheißen sich da weniger an und schreiben und es macht ihnen Spaß und fertig. Für mich war das eine ganz seltsame Erfahrung, dass ich Texte schreibe, die ich nicht selber sagen muss. Weil ich mir immer denke, wenn ich ein Lied schreibe und das ist ein Schaß oder peinlich oder so, bin ich die Einzige, die das dann quasi die das dann ausbaden muss, wenn Leute sagen, was war denn das? Und dann so einen Text zu schreiben, den so andere Menschen mit ihren Stimmen und Körpern und Hirn und so performen müssen, boah, da habe ich gemerkt, es tut mir dann so leid, wenn das nicht gut oder weil, so, Gott, was mute ich euch dazu? Also,
jemand anders die
Worte. Ja, genau, und das macht man im Theater ja eh immer, aber irgendwie sind es dann Texte von Leuten, die ich dann eh selber auch ernst, also es ist sie wieder noch mehr, es sind dann mehr Ecken oder so, über die das läuft und also da habe ich gemerkt, dass da irgendwie, dass es mir da wahrscheinlich noch ein bisschen so ein ja, an Selbstvertrauen oder so fehlt oder so, dass man so sagt, das schreibe ich, das ist gut, das machen wir jetzt so. Und Und das hilft mir dann schon, wenn ich das mit wem anderen gemeinsam mache, weil ich finde, dass der Vincent großartige Texte schreibt und ich das sehr schätze. Und wenn ihm das nicht so blöd ist, das mit mir zu machen, habe ich das Gefühl, okay, das heißt, so schlecht kann das, was ich mache, nicht sein, weil wir das ja in Absprache machen und mir deine Meinung wichtig ist, aber auch der Austausch mit dir. Und wenn das dann gemeinsam entsteht, merke ich auch, dass bei mir voll viel von dieser Angst weniger wird, wenn man halt, weil man eh nicht allein ist. Und in der Musik war das schon noch ähnlich, weil ich das erste Album zwar unter Anführungszeichen allein gemacht habe, aber ja auch in Absprache oder im Austausch mit dem Ernst damals und dem Walter, bei dem wir das aufgemacht haben, dem Walter Soyka. Und ab dem zweiten Album war ja dann schon der Clemens dabei, der mittlerweile auch einfach mein bester Freund geworden ist über die Musik und so. Und der ist halt einfach ein unfassbar guter Cellist. Und so zu sehen, dass man jemanden, den man so bewundert musikalisch, dass der sagt, hey, wenn du mal einen Cellisten brauchst, ich würde es machen. Und man ist so, echt? Mit mir? Okay, cool. Also, und das ist, finde ich, dann schon was, wo man dann so merkt, ah, man tritt dann in Austausch mit Leuten und das hilft einem dann schon, die eigenen Zweifel oder Ängste so nicht, also sie gehen nicht weg, aber so zu relativieren oder so. Und
Das ist auch
dann.
so ein Sicherheitsnetz quasi, wo du, wenn man jetzt das auch gemeinsam macht, auch wenn dein Name quasi da steht, und du das unter deinem Namen veröffentlichst, aber trotzdem hast du eine Band oder ihr seid eine Band, das kann einem wahrscheinlich schon auch Sicherheit geben, oder?
Ja, komplett. Und ich meine, ich spiele ja schon noch viel allein und so, aber man ist ja nie allein. Also ich glaube, das ist halt wahrscheinlich auch so eine Erzählung oder so ein, oder also gerade im Theater, dass es so immer so eine Person gibt, an der man sich so aufhängen kann, wo man dann so sagt, das ist so der Künstler, es ist meistens der Künstler oder so dieser Geniekult oder so. Und das ist ja selbst, wenn man ganz allein auf der Bühne steht, ist man ja nicht allein und alle Geschichten, die man erzählt und alle Lieder, die man singt, kommen ja auch von einem Außen und kommen aus einer Begegnung. Und also ich würde sagen, der Grund, warum dann meistens über eine Person berichtet wird, ist halt eine Komplexitätsreduktion oder damit man sich halt als Mensch identifizieren kann mit einem Gesicht oder sowas. Oder eben, das ist vielleicht dann manchmal leichter, als dass man immer so mitbedenkt, wer da noch aller so dahinter steht. Aber das ist auch okay, aber ich habe das Gefühl, dass das so im Kopf zu behalten extrem wichtig ist, auch für einen selber, weil das, glaube ich, für so einen kleinen Menschen nicht so geil ist, auf der Welt zu sein und das Gefühl zu haben, dass man alles alleine machen muss oder gar nichts, sondern eher sozusagen im Gegenteil, es gibt eigentlich gar nichts, was man ganz alleine macht. So nichts, selbst wenn man ganz alleine ein Lied schreibt und ganz alleine auf der Bühne steht. Also eher blöd gesagt, aber wer hat die Gitarre gemacht? Und
Okay.
wer macht den Sound? Und worum geht es in dem Lied? Doch wohl kaum darum, dass ich alleine in meiner Wohnung sitze. Und selbst das wäre eine Abgrenzung von der. Also weißt du, ich habe das Gefühl, dass wenn man traurig ist oder wenn es mir schlecht geht, ist das meistens eine Zeit, in der man das ein bisschen vergisst, dass man so in so einem Netz ist. Ja.
Jetzt muss man sich immer wieder mal in Erinnerung rufen auch, oder wie
Ja.
macht das?
Ja.
Jetzt steht ja das neue Album an, das im Herbst erscheint.
Ja, 15. Oktober.
Passt dann eigentlich auch ziemlich genau zum Rabenhof hin, oder? Also es
Ja,
wird
also, ja.
ein heißer
Ein
Herbst.
heißer Herbst. Ja,
Das
ja.
klingt furchtbar.
Guter Albumtitel. Ja.
Wahrscheinlich schon.
Ja, wahrscheinlich.
Und ein neues Lied, das jetzt erscheint. Anders jetzt.
Ja, das
Was ist
stimmt.
anders jetzt? Oder jetzt anders?
Anders jetzt. Also tatsächlich geht der Original, also im Lied heißt, alles ist anders jetzt. Dementsprechend ist die Antwort auf die Frage, was ist anders jetzt? Alles. Aber es ist auch immer alles anders. Also, ja. Also das ist halt, ja, es ist das erste Lied vom Album. Ist auch lustig. Aber ich glaube, es geht halt in dem Album viel um so, also es heißt mittelschwere Ekstase. Und es geht viel um so Aufbrüche. Und das Lustige an dem Wort auf ist ja, dass dass Sachen aufhören und dass man aufbricht. Deshalb fand ich ja auch Auf nicht schlecht als Albumtitel, aber da haben andere gesagt, das ist kein guter. Was soll das heißen? Auf! Auf! Das klingt wie so ein Befehl oder so. Ja. Aber von der Idee her habe ich das schon noch so im Kopf, dass es so Anfänge und Enden gibt und Abschiede und Aufbrüche und dass das eine zum anderen führt und oft ist es auch dasselbe und dass es sogar im selben Wort irgendwie vereint ist, finde ich auch irgendwie gut. Also drum habe ich das Gefühl, dass das irgendwie ein zentrales Thema dieses Albums ist und auch um dieses, also das, ich finde das dann immer so schön zu sagen, dass Ciao ja auf Italienisch sowohl Hallo als auch auf Wiedersehen bedeutet, weil es irgendwie oft gar nicht so zu unterscheiden ist, wo man sich verabschiedet und wo man Hallo sagt und dass das oft alles gleichzeitig passiert. Und eben Mittelschwere Ekstase ist halt auch so ein Titel, wo man sagt, das ist irgendwie, man weiß nicht, ist das eigentlich was Gutes oder nicht? Ist es mehr als eine normale Ekstase? Ist es mittelschwer, klingt eher so nach einer Condition oder so?
Das schließt sich ja eigentlich fast aus, oder? Also ja. Mittelschwere Ekstase kann es ja im Prinzip gar nicht geben.
Ja, und das ist wahrscheinlich wegen dieser Gleichzeitigkeit, dass man sagt, es passieren immer viele sau traurige und sau schlimme Dinge und gleichzeitig kommt Jurassic Park Rebirth raus. Und dann ist man so, und dann weiß man jetzt nicht, sagen wir mal.
Das heißt, du fandest den Film gut.
Das kann ich jetzt so nicht behaupten, aber ich liebe Dinosaurier und ich finde, dass Scarlett Johansson als Söldnerin auch das irgendwie gut macht. Aber ich will gar nicht zu viel erzählen und ich glaube, ich lasse mich auch nicht dazu verleiten zu sagen, dass es ein guter Film ist, weil das wäre wahrscheinlich übers Ziel hinausgeschossen. Die Dinos sind auf jeden Fall gut. Die schauen ja noch besser aus als vor 20 Jahren. Aber dass man diese Gleichzeitigkeit irgendwie akzeptiert und sagt, es können Sachen komischerweise sowohl sehr fröhlich sein und sich sehr traurig anfühlen und gleichzeitig gibt es manchmal Momente, wo gar nichts gut ist und trotzdem passt es irgendwie, weil man gerade ein gutes Lied gehört hat oder so. Und man, also ich, ja, ich verstehe das dann auch oft nicht, warum das so ist. Ich weiß nur, dass es so ist. Und dass man eben dann in der Staatsoper spielt und irgendwie das Gehirn sagt, das ist ganz, du wirst es nie vergessen und man weiß auch, dass es stimmt. Ja, jetzt genau. Ja. Und gleichzeitig denkt man sich so, oh Mann, ich habe so Hunger, warum ist so? Und dass man da irgendwie gespannt bleibt darauf, dass es einfach nicht so vorhersehbar ist, was einen freut und was einen nicht freut. Und dass da diese Ambivalenz auszuhalten, da. Das ist, glaube ich, eher eine lebenslange Aufgabe oder eine lebenslange Herausforderung. Aber das Album, glaube ich, beschäftigt sich mit dieser Gleichzeitigkeit von allem. Genau, von den Mittelschweren und von der Ekstase. Und in Anders Jetzt geht es eben darum, dass man sagt, es ist nur, weil ich jetzt quasi nicht mehr, also es geht, glaube ich, eher um so eine Verweigerung, dass man sich so, dass man mit einer anderen Person spricht, die sich einerseits nicht so helfen lassen will oder so und man selber würde gern was beitragen. Man weiß aber auch, dass man zum Glück anderer Leute gar nicht so viel beitragen kann, außer zu sagen, wenn du was brauchst, bin ich hier. Und nur weil ich es nicht mehr auf eine Weise bin, wie ich sonst bin, heißt es nicht, dass es nicht trotzdem stimmt. Also auch viel, viel so, wenn man so an Trennungen denkt oder so, dass man sagt, nur weil wir jetzt nicht mehr in der Weise miteinander durchs Leben gehen, wie wir es bis jetzt gemacht haben, heißt das nicht, dass ich nicht mehr in deinem Leben bin. So, und da, das ist, glaube ich, was gar nicht so leicht zu verstehen oder so, auch so leicht anzunehmen ist. Aber dass es oft die unsichtbaren Kräfte irgendwie sind oder die unsichtbaren Leute oder die Leute, die mal da waren und es jetzt nicht mehr sind, die einen trotzdem irgendwie tragen. Und
geprägt waren vielleicht auch.
Ja. Und das ist lustig, weil wir das Musikvideo gedreht haben, jetzt vor 2 Wochen, mit dem Team Oppermann. Und es kommt auch bald raus, darum kann ich es vielleicht schon spoilen. Also das ist, wir haben es mit so Greenscreen-Anzügen gemacht, das war extrem lustig. Und die Buben tragen mich halt so durchs Fitnessstudio. Und ich muss eigentlich gar nichts machen, sondern werde so getragen von den unsichtbaren Jungs in den Greenscreen-Anzügen. Und das ist natürlich, einerseits passt das sehr gut zum Lied, weil man das sagt, man weiß oft gar nicht, wer einen gerade alle so unterstützt oder bereit wäre, einen zu unterstützen. Und andererseits zeigt es auch das, worüber wir vorher geredet haben, den Geniekult, dass die armen Buben in den Greenscreen-Anzügen verschwinden und ich in einem super 80er-Jahre-Outfit da eben durch dieses Fitnessstudio tanze.
Man sieht das auch am, also nicht am Albumcover, es ist
auf
das
dem, Glück. Ja, genau. Genau, also das ist natürlich dann eine gewisse Doppeldeutigkeit, die sowohl schön als auch irgendwie deprimierend sein kann, aber auch das ist ja wieder genau das, worum es im Album geht. Dass man sagt, wer übersieht gerade wen. Ja.
Zum Abschluss für heute, vielleicht sprechen wir dann ja zu deinem Album noch einmal genau über das Album. Das wäre sehr schön.
Das war auch das erste Gespräch, das ich jetzt geführt habe über das Album, weil ich den Song, also den Titel Mittelschwere Ekstase, ganz lang nicht entschieden habe. Wie gesagt, Entscheidungsschwäche. Und ich auch da immer das Gefühl habe, ah, irgendwie, wahrscheinlich weil es so ambivalent ist, war ich mir da lange nicht sicher, ob das so cool ist.
Aber das ist jetzt fix.
Das ist jetzt fix. Das ist, ja, das ist jetzt, ja. Das ist jetzt fix. Doch, ja. Und dann habe ich mich da, also bei Danke gut, beim letzten Album, war das irgendwie so aufgelegt, worum es da geht, oder dass man so eben so Danke gut, dass diese Floskel und so, darüber kann man irgendwie voll viel reden. Und bei Mittelschwere Ekstase, das habe ich jetzt immer noch so vermieden, das so offiziell zu sagen, weil ich mir nicht sicher war. Oder eben, weil ich mir gesagt habe, auf, Leute, auf, das ist genial. Also, kurz habe ich gedacht, auf dich. Dann haben alle gesagt, das klingt so nach Schlager.
So auch schön.
Ja.
Aber meistens fühlt sich das Leben eben doch nicht so wie eine Ekstase an, sondern wenn dann schon
Eine
eher Mittelschwere oder
Ja,
in
das
jeglicher
stimmt.
Hinsicht.
Ja, eine Mittelschwere. Und ich glaube, für mich ausschlaggebend war dann, als ein Freund von mir, dem ich gesagt habe, findest du das ein guter Titel, Mittelschwere Ekstase? Und er hat gesagt, ach so, Mittelschwere Ekstase, weil er, wenn er Mittelschwere hört, hört er immer gleich so eben so was Pathologisches, so mittelschwere Depression oder sowas. Und ihn hat das dann so überrascht, dass dann so ein Wort wie Ekstase kommt. Und dann dachte ich so, ah, das ist eigentlich gut, dass man mittelschwer gleich einmal ist die Stimmung im Keller und dann Ekstase einmal so, ey! Und dann hat das Gefühl, wenn die Diagnose lautet, sehr meine mittelschwere Ekstase, dann kann man irgendwie gut damit leben.
Nur Ekstase wäre ja auch schwierig, oder?
Ja.
Glaube ich. Anstrengend.
Ja, komplett.
Ich glaube, wenn ich mich entscheiden müsste, dann würde ich die Mittelschwere nehmen.
Ja, man hat auch das Gefühl, eine Ekstase, wenn man sich das auf einem Spektrum vorstellt, ist die Ekstase ganz oben und irgendwie kommt drüber nichts. Und mittelschwere Ekstase ist halt weiter unten, deshalb hat man das Gefühl, man kann nach oben und nach unten irgendwo hin. Und deshalb hat man das Gefühl, man kann in der mittelschweren Ekstase eigentlich ganz gut atmen, weil es in
Ja.
alle Richtungen irgendwie
Ja,
offen
vor allem, es
ist.
kann dann ja nur noch bergab gehen, oder? Das ist ja nach
Ja.
der großen Euphorie
Ja, komplett. Ja.
kommt das tiefe Loch. Kannst du mir vielleicht noch so zum Abschluss sagen, in welcher Phase, also viertes Album, so die ersten drei Alben, das macht immer so Sinn. Das erste Album, da hat man irgendwie so gefühlt das Leben lang Zeit, das zweite Album, das soll relativ schnell kommen, damit man irgendwie am
Ja.
Ball bleibt und beim dritten Album kommt man vielleicht dann so ein bisschen bei sich an, was man so wirklich machen will, so gefühlt. Ich
Aha.
interpretiere das jetzt so.
Ja.
Was ist so das vierte Album jetzt bei dir? Oder in welcher musikalischen Phase bist du gerade?
Ja, ich glaube, dadurch, dass ich würde es ein bisschen anders empfinden, weil ich das Gefühl habe, dadurch, dass ich ja im ersten Album ganz allein war, hat sich zum zweiten Album nochmal viel verändert, weil ich da dann mit Band gespielt habe. Und das waren damals eben der Ernst und der Thomas Brunner und der Karl Molden und der Clemens, die Verzerrten. Und das war für mich schon so was ganz Neues, zu sagen, das war während Corona und dann so plötzlich wieder mit Leuten spielen und so. Das fand ich total cool und aufregend. Dann ist aber der Kali auch unter anderem nach Harvard gegangen und der Ernst spielte auch ganz viele Konzerte. Und es war eher so eine großartige, aber sehr beschäftigte Band. Und daraus hat sich dann irgendwie der Wunsch ergeben, dass man auch gerne mal so, dass man einfach gern öfter Konzerte spielen würde und dass das halt einfach besser geht mit einer kleineren Besetzung. Wie wir dann auf den Alex noch gestoßen sind, der auch das Album produziert hat. Das heißt, ich hatte das Gefühl, bis jetzt waren alle drei Alben so Neuanfänge, weil jedes ganz anders war und auch anders geklungen hat dementsprechend, weil es, glaube ich, auch einfach sehr von den Leuten abhängt, mit denen ich es mache. Also ich habe das Gefühl, dass ich da gar nicht so stringent meinen Weg gehe, sondern eben so Leute dazukommen und je nachdem, wer dazukommt, wird es irgendwie eine andere Phase. Und ich glaube, bei dem Album ist jetzt insofern neu, als dass es eigentlich jetzt das zweite Album in einer Konstellation ist. Das ist das erste Mal, dass ich zwei Alben, also das zweite Album in dieser Konstellation mache. Aber der Unterschied ist irgendwie, dass ich beim dritten Album, glaube ich, so ganz aufgeregt war, dass ich jetzt, dass man so im Studio ist und auch, dass der Alex so dabei ist als Schlagzeuger und dass wir so, dass die anderen, also das zweite Album war eher so live eingespielt und so, dass das für mich da eine neue Erfahrung war und dass ich aber gemerkt habe, dass ich so begeistert war von dem, was die Buben so können, dass ich so ein bisschen aufgehört habe, Gitarre zu spielen oder irgendwie so dachte, ah, das klingt eh viel besser, wenn es nur ihr macht oder so und ich singe oder so. Und bei dem Album habe ich jetzt gemerkt, ah, das ärgert mich dann auch irgendwie, wenn ich das Gefühl habe, ich kann die Lieder, also spiele die Lieder so selten allein oder so. Und dann war mir das bei dem Album irgendwie wieder wichtig zu sagen, das sind alles getan Lieder, die alle funktionieren solo und mit euch hebt das irgendwie nochmal woanders hin ab, aber so der Kern ist irgendwie schon dieses, ein Lied muss am Lagerfeuer funktionieren. Und darauf habe ich irgendwie bei dem Album nochmal mehr geachtet, weil ich glaube auch, dass es halt thematisch eine runde Geschichte irgendwie ist, die man so fertig erzählen kann.
Und es soll auch so beides funktionieren. Es soll
genau.
Nur du mit Gitarre am Lagerfeuer, aber auch in größerer Besetzung.
Genau. Genau, und das ist auch total cool zu sagen, ein Lied, ich finde, ein Lied braucht eigentlich gar nicht mehr, als dass man es singt. Man braucht nicht immer eine Gitarre, sondern ich finde irgendwie ein guter Text, der eine gute Melodie hat, den man einfach so singt, der berührt einen eh immer und wenn es nicht funktioniert, dann ist es vielleicht, also dann kann man es, glaube ich, trotzdem zu einem guten Lied machen, aber wenn der Kern nicht stimmt, dann kann man sich darüber hinwegschummeln, aber ich glaube, man kann ein gutes Lied zum Beispiel fast nicht versauen oder so, oder also so, ich finde, es geht in die eine Richtung, aber nicht so gut in die andere Richtung. Und das Coole ist dann, wenn man dann sagt, okay, man hat so eine Sammlung an Liedern und die gehen sich alle theoretisch auf der akustischen Gitarre aus und dann spielt man sie aber mit den Buben, dass das nochmal so, dass ein Lied so unterschiedlich sein kann, sich anders anfühlen kann, dass manchmal zu einem Lied die Leute tanzen können und manchmal sitzt man da und liest den Text mit oder so. Das finde ich irgendwie total cool, weil es so eine Vielseitigkeit den Liedern einschreibt, die mir voll viel Spaß machen und die auch so lebendig halten. Also jedes Lied ist ja auch so eine kleine ein Persönchen und wo man dann sagt, jeder hat mal eine Party, auf der man so shaked und einmal ist man halt mehr der Typ, der in der Bar steht und so leise sein Bier trinkt oder so. Und das können, glaube ich, die Lieder auch alle, dass sie einfach in verschiedene Richtungen ja, sich so entfalten können, je nachdem, wer so dazu beiträgt.
Jetzt dauert es ja nur ein bisschen, bis das Album erscheint. Wie hast du da eine gewisse Erwartungshaltung an das neue Album oder wie ist es jetzt, bist du froh, dass es quasi im Kasten ist und du...
Naja. Ja und ja. Also für mich beginnt das, also ist es irgendwie cool, es ist cool, das aufgenommen zu haben, weil man es, weil sich plötzlich so anfühlt. Also ein Lied ist ja nichts, was man so angreifen kann, aber eine Platte irgendwie schon. Und irgendwie fühlt sich das immer cool an, zu sagen, ah, das ist jetzt, es wird so haptisch und es wird so, man kann das so herschenken und so. Das ist irgendwie cool. Und eben der Alex Janilos, bei dem wir es aufgenommen haben und der auch unser Schlagzeuger ist, der hat da auch nochmal so, ja, neue Welten hinzugezaubert, die es mir auch nochmal möglich machen, die Lieder nochmal anders zu hören oder so. Aber der richtige Spaß beginnt schon mit dem Live-Spielen und dass man auch das Gefühl hat, dass es irgendwie dann so Spaß macht, das so rauszulassen. So. Also darum weiß ich, die Erwartungshaltung ist, würde ich, glaube ich, eher als Vorfreude beschreiben und dann sagen, ich freue mich, wenn das andere Leute hören als ich. Ja.
Du bist jetzt ja quasi schon fast im Auto am Weg zum Konzert.
Quasi.
Obwohl ich mir sehr entspannt und ruhig bin. Trotz starken, guten Kaffee.
Trotzdem.
Spielst du da schon jetzt neue Lieder? Oder
ja. Ja.
Testest du das schon aus?
Ja, wir spielen die auch. Das ist ja, glaube ich, auch jede Musikerin und jeder Musiker anders. Bei mir ist es ja nicht dieses, man geht für ein neues Studium für das neue Album in ein Studio oder in Klausur und schreibt 12 Lieder und sagt, das ist jetzt das Album. Bei mir ist es ja immer eher, das hat sich halt nie verändert, seit ich halt 14 bin oder so, dass man einfach Lieder aus Anlässen herausschreibt und für Leute und nach Begegnungen und aus so Ideen. Und es ist eher immer so eine Sammlung, wo man sagt, über 1 oder 2 Jahre sammelt man so diese Eindrücke und Lieder und Gedichte und so. Und dann ist das Album eigentlich vor allem so eine Ordnung, wo man sagt, welche, dass man eher so rückschaut und also dass man so das Gefühl hat, man schaut dann so auf dieses Jahr zurück und wird sich dann erst so bewusst, ah, interessant, es ging anscheinend extrem viel darum und das hat mich beschäftigt und diese Geschichte, von der ich das Gefühl habe, dass sie jetzt in dem Album irgendwie voll greifbar ist, war, also die hat sich selber geschrieben irgendwie und drum ist es, fühlt sich das eher an wie so ein, wie eine Sammlung des letzten Jahres und so eine Rückschau. Und dementsprechend habe ich die Lieder ja auch gespielt, als ich sie geschrieben habe. So, also ich glaube, es sind 3 Lieder ganz neu, die wir so dann im Studio noch erarbeitet haben und so und die Zeit da genutzt, dass man sich so nochmal so da auch für die Leute, die für meine Eltern, die dann irgendwie so treu auf Konzerte gehen, dass für die auch noch was Neues dabei ist. Aber sonst spielen wir die auch regelmäßig. Und das finde ich auch cool, weil dadurch jetzt ins Studio gehen war nicht so. Wir kannten die Lieder schon, wir haben sie schon oft gespielt und man hört, glaube ich, auch, dass wir das mittlerweile als Band schon so oft machen, dass es live, also dass es aus diesem Live-Spielen kommt und viele Songs auch einfach bei Soundchecks probiert haben oder erfunden und dann kurz aufgenommen und gesagt haben, okay, das machen wir weiter und dann halt im Studio ausgearbeitet und geordnet und bla. Aber prinzipiell sind die schon alle draußen in der Welt. Ja. Ja, ja. Und üben schadet natürlich auch nicht für das Release-Konzert im Porgy. Ja.
Du, vielen Dank. Ich würde dir gern zum Abschluss noch ein paar ganz kurze Antworten, gern mit kurzen Fragen.
Fragen mit kurzen Antworten.
Fragen stellen, nicht Antworten. So ist es. Und zwar, in welche Stadt würdest du immer wieder gerne reisen?
Lustig, ich hätte jetzt Rom gesagt. Warum? Weiß ich nicht. Ich glaube, weil mein Bruder gerade dort ist. Kurze Antwort hast du gesagt, gell? Ja, Rom.
Gern kurz. Sehr gute Antwort. Rom geht wahrscheinlich immer. Ja. Welcher Film oder vielleicht auch Serie hat dich zuletzt verstört? Auf positiv oder negativ?
Verstört. Auch da, erster Gedanke, es ist jetzt länger her, aber Manchester by the Sea. Ja. Das habe ich gesehen und da habe ich wie noch, wie heißt der Schauspieler? Gott, jetzt habe ich es gleich googelt. Aber der Schauspieler. Na, du weißt es auch nicht?
Ja, es ist da, aber es ist nicht da.
Oh je, so peinlich. Die Leute, die das dann anhören, sagen, ah, der heißt doch der Ding, der, das Gesicht vom, vom.
Es ist gerade nicht da.
Ja.
Es ist nicht da.
Egal. Manchester by the Sea. Und immer wenn ich dann an dieses Gesicht gedacht habe von diesem Schauspieler, dessen Name irgendwo in diesem Raum schwebt, konnte ich wirklich noch so 3 Tage später sind mir noch so die Tränen gekommen, weil ich das so, das fand ich so schlimm. Also immer so schlimm. Und dass mich das so, das hat mich so nachhaltig, da ich nachhaltig so, noch eine Woche so, nein, es ist so schlimm. Ja, sollte ich mal wieder anschauen.
Welches Buch kannst du uns gerade empfehlen?
Aha, das ist schwierig, weil ich gerade ein urnerviges Buch gelesen habe. Das habe ich erst gestern fertig gelesen und ich war so froh, dass es fertig war.
Aber du hast durchgehalten.
Ja, ich kann das nicht. Ich kann es nicht. Das, ich, egal wie nervig es ist, das ist. Ja, und das war wirklich so, das hat auch relativ lange gedauert, obwohl es relativ kurz ist. Aber ich will natürlich jetzt auch keine Anti-Empfehlung aussprechen. Ah, doch. Tatsächlich, das ist jetzt wahrscheinlich nicht so funny, aber ich habe gelesen Die kranke Frau und das ist ein Buch über so Medizin und Frauen, also so Frauen in der Medizin in den letzten 500 Jahren und das habe ich gelesen und dachte mir zuerst so, ah, das ist, da muss man sich jetzt so durchkämpfen oder so, weil es eher ein Sachbuch ist natürlich, ist jetzt kein Roman, aber das fand ich extrem erschütternd.
Quasi wie Medizin auf Männer
genau.
Für
ja, Männer genau. Und wie oft Frauen da übersehen werden. Und es ist aber halt auch, es ist auch super geschrieben und es beginnt halt wirklich so ganz way back mit Hexenverbrennungen und so. Und es ist so, es ist schon extrem spannend auch.
Ja.
Und so, es fängt halt wirklich in einer Zeit an, wo man sagt, oh, 14. Jahrhundert, was da los war und auch wie mutig. Und ich finde es tut so gut zu hören, dass es da extrem viele Frauen gab, die sich da voll eingesetzt haben und die sehr wohl Sachen geschrieben haben und Sachen geforscht. Sie wurden halt nur einfach entweder in der Geschichte dann ausradiert oder halt damals schon als Hexen verbrannt. Das ist natürlich alles sehr tragisch. Aber irgendwie gibt's auch was daran, was einen so ganz belebt, weil das einfach nicht stimmt, dass ein System unveränderbar ist und es nie Leute gab, die sich da geärgert haben oder so. Und das ist auch ganz viel erklärt, warum die Welt auch heute noch wie sie ist und so. Also es ist eher ein Bildungsbuch und wahrscheinlich auch nichts für einen schönen Strandtag am Samstag. Ein Grado. Aber ja, ich würde es trotzdem empfehlen.
Was ist das schönste Lied der Welt?
Boah. Viele. Das ist, glaube ich, auch Tagesverfassung. Akut würde ich sagen, Valeria Castro, La Raiz. Mhm. Kennst du das? Mhm. Wirklich? Mhm. Tatsächlich, das passiert nicht oft, dass das sehr kann. Das habe ich nämlich, ja, gut. Findest du es auch schön?
Aktuell, das ist super, ja.
Also aktuell ist es
ändert,
das.
Es ändert ständig, oder?
Es ändert sich ständig. Jetzt ist es gerade das. Und ehrlich gesagt hatte ich letztens auch, muss ich ehrlich sagen, habe ich zu einem Lady Gaga Song geweint. Zu dem To let me go, give me a million reasons to go, give me a million reasons, about a million reasons. Da war ich so, oder? Lady Gaga, so weit bin ich gekommen. Also ich glaube, es ist tagesabhängig, dass es ein schönstes Lied der Welt gibt, aber heute habe ich an Valeria Castro gedacht, ja.
Schön. Was soll von dir und von deiner Kunst einmal bleiben?
Boah, die einfachen Fragen am Schluss. Bleiben ist natürlich irgendwie, ich glaube, ich würde mich schon freuen, wenn was ist oder wenn es nicht, also weil bleiben klingt so, wenn ich nicht mehr da bin, was bleibt so übrig, aber ich glaube, es freut mich auch, wenn man es nicht für die Zukunft macht oder für die nachfolgenden Generationen, sondern dass man sich so denkt, wenn es jetzt Leute in der Gegenwart gibt, deren Leben so ein bisschen mehr Spaß macht, weil sie auf irgendwas stoßen, was ich mir mal ausgedacht habe, dann glaube ich, ist das alles, was ich mir wünschen würde.
Total schön. Und irgendwelche letzten Worte heute?
Hoffentlich gibt es keinen Stau.
Das war die Musikerin Anna Mabo. Mein Name ist Philipp Tolle und Was soll das alles ist mein Podcast. Wenn euch die Interviews gefallen, dann hinterlasst doch einen Like oder teilt die Folgen gerne in euren Stories. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.